Lieber Herr, wir wollen dich anbeten, dass du Herr und König bist. Auch über unserem Leben, wir spüren immer wieder unsere totale Ohnmacht. In unserem Leben können wir nur oft auch verwunden, Schaden anrichten, auch Böses tun, aber du kannst heilen und zurechtbringen. Auch am Ende dieses Tages bitten wir, dass du zurechtbringst, was wir falsch gemacht haben, und dass du uns segnest aus deinem Wort. Wir wollen neu deine Macht und deine Größe erkennen. Amen. 2. Chronik 20. Wir haben, meine ich, Kapitel 19 nicht mehr besprochen, oder? Da bin ich jetzt selber unsicher. Haben wir noch drüber gesprochen? 17 und 18 meine ich auch. Wir sollten wenigstens... Vielleicht machen wir das dann doch das nächste Mal. Das habe ich gar nicht beachtet. Ich will heute Kapitel 20 noch einmal vornehmen. Wir hatten das schon früher einmal auch, meine ich, eine Predigt drüber. Aber das ist ja eine ganz besonders eindrückliche Geschichte aus dem Leben Josaphats. Wir haben jetzt schon immer wieder Abschnitte gehabt, die besonders einprägsam waren und auch für uns wirklich eine Offenbarung der Güte und Größe Gottes waren. Soll einer noch sagen, das wären ströhrende Kapitel, das ist so voll von Evangelium. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch Meoniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeers, von Edom, und siehe, sie sind schon in Hatzitzon Tamach, das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen, und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn und vorn im neuen Vorhof und sprach, Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause und zu dir schreien in unserer Not und du wirst hören und helfen. Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließt, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern, aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jehasiel, den Sohn Zechajas, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanjas, den Leviten aus den Söhnen Asaf. Und Jehasiel sprach, merkt auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Wenn sie den Höhenweg von Zitz heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht, morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten vor dem König, von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit laut schallender Stimme. Und sie machten sich früher Morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen: Dankt dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währt ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, und sie wurden, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Es stellten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Und als die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, kehrte sich einer gegen den anderen, und sie wurden einander zum Verderben. Als aber Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann, und sie sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichname auf der Erde, keiner war entronnen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, die Beute auszuteilen, und sie fanden Vieh in Menge und Güter und Kleider und kostbare Geräte, und nahmen sich so viel weg, dass es kaum zu tragen war, und teilten 3 Tage die Beute aus, denn es war sehr viel. Am 4. Tag aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn, daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. So kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um Josaphat an der Spitze, dass sie nach Jerusalem zögen mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trompeten zum Haus des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Also hatte das Königreich Josaphats Frieden, und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher. Viele von Ihnen haben das früher miterlebt, wie Prinz Charles in England erzogen wurde als Kind. Es war sicher nicht leicht für einen Buben, wenn man dann in die Rolle fortwährend hineingezwängt wird, dass er einmal Thronfolger werden muss. Da darf man nicht wie die anderen im Sandkasten spielen und mit Dreckbollen schmeißen oder so. Man muss immer nach fürstlichen Gesetzen sich richten. Und so mag es manchmal sein, dass man nur widerwillig in eine christliche Rolle hineingezwängt wird. Man sagt, ich muss da dauernd Rücksicht nehmen, meine Eltern haben mich da angehalten, dass ich das und jenes nicht tun darf. Und viele legen das dann später ab und sagen, ich bin ja nur unfreiwillig Christ geworden, meine Eltern haben mich dazu gezwungen. Aber heute sehen wir an dieser Geschichte einmal, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Eigentum Gottes. Das ist ein Adel, der sich lohnt. Die ganze Chronikbücher über und die Königsbücher erschreckt man, wie armselig das Königtum Israels war. Aller äußerer Glanz hat ja nichts vermitteln können. Aber wenn dann wirklich ein Mann kommt wie Josaphat, der Gott dient, dann strahlt dieses Königtum in seiner Schönheit. Und ich möchte es jetzt nur so übertragen, es wäre doch wunderbar, wenn wir so dem lebendigen Gott vertrauen wie Josaphat, gerade in den kniffligen Engpässen unseres Lebens. Wir sagen ja manchmal, warum geht's uns so schlecht? Wir merken gar nicht, dass Gott diese schweren Nöte zulässt, damit er seine Herrlichkeit offenbaren kann. Das sprachen wir am Sonntag davon, auch in der Predigt. Unser täglich Brot gib uns heute, es gehört ganz normal dazu. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nur uns die Osterlieder vornehmen würden. Lebt Christus, was bin ich betrübt. Ich weiß, dass er mich herzlich liebt. Nehmen Sie nun ein Osterlied. Freuen Sie sich an der großen Macht Jesu. Sagen, warum falle ich immer wieder in die Traurigkeit? Warum falle ich wieder hinein? Auf, mein Herz, mit Freuden, nimm wahr, was heute geschieht. Wir sollten unseren Glauben immer wieder erleben in den Tiefen und sagen, warum lebe ich nur so in dem Blick, dass ich hängen bleibe an dem, was ich sehe. Josef war ein Mann, der mit Gott lebt, der Gott vertraut, obwohl seine Lage verloren und aussichtslos war. Und darum sind diese Gestalten des Volkes Gottes für uns ja Vorbilder. Wir haben sie als Wolke von Zeugen um uns. Wir hatten ja in unserer Freizeit auf dem Michelsberg die Wolke der Zeugen, also den Präerbrief, betrachtet. Und jetzt möchte ich einfach das wieder in Gliederungen durchgehen. Zuerst Volk Gottes in Not. Also man kann den Spruch nicht mehr hören. Warum? Warum? Weil Volk Gottes immer in Not ist. Das lässt Gott zu. Ohne Not erschlafft unser Glaube. Ohne Not werden wir sicher. Sie können sogar beobachten, dass die größten Gottesmänner ohne Not ganz rasch in Sünde gefallen sind. Und darum gehört das für uns dazu, und wir sollten auch immer wieder Anteil nehmen, wo andere um uns her in Not leben. War mir interessant, ich habe da am Sonntag Ihnen erzählt, weil wir das erlebt haben, meine Frau und ich in Afrika und was weiß ich. Und nachher habe ich wieder solche Not gehört, die Leute, die unter Kanzel saßen, durchmachen müssen. Dass ich sagte, das kam mir fast albern vor. Das sind Leute, die nicht mehr wissen, wie sie weiterleben können. Die von Menschen so angegriffen und ohne Grund gehasst werden. Und dann sagen Leute, aber ich weiß das ja alles mit dem Glauben, aber ich verstehe nicht mehr. Wie ist das bei mir in diesen Tiefen? Das lässt Gott zu, dass er sich darin offenbaren kann. Denn, dass diese Feinde Juda angreifen, warum eigentlich? Warum kommen die Edomiter? Es gibt keine Antwort darauf. Gott lässt das zu. Und dann müssen Sie sich die brenzliche Lage einmal bewusst machen. Die sind schon in Hazezon Tamar, heißt in Vers 2, in Engedi. In Engedi sind wir ja hochgegangen. Das war immer schön. Frau Amelung, wissen Sie noch, wie wir hinten zum Wasserfall durchgelaufen sind, wunderschön. Und wie wir die Steinböcke in Engedi und den Davidshöhlen besucht haben. Und jetzt da hinten geht ja die Essenersteige hoch. Ich habe jetzt die Geografie noch nicht durchgesehen. Das müsste ich doch noch aufs nächste Mal machen. Denn Sie müssen wissen, Sie kommen hinten, wenn Sie dort durch diesen Canyon hochgehen, kommen Sie gleich nach Hebron. Das ist überhaupt nicht weit. Das sind knappe 50 Kilometer nach Jerusalem. Und wenn die mit ihren Kamelreitern da schon in Engedi waren, sind das keine 20 Stunden mehr, die die Zeit haben, um ihre Befestigungslinien aufzubauen. Und wer einmal beim Volkssturm war, der weiß, wie das problematisch ist, wie das eilt, Panzergräben ausheben. Also natürlich damals entsprechendes, müssen Waffen verteilt werden, muss das Volk noch instruiert werden, muss geschaut werden, dass die Lücken in der Befestigung der Stadtmauer geschlossen wird und so fort. Da muss eine Menge getan werden. Und es heißt nur hier, Josaphat suchte den Herrn. Haben wir die Ruhe in diesen schwierigen, panischen Augenblicken, Gott zu suchen und ihn zu bitten, dass er uns jetzt begegne? Da ist der Unterschied von Glauben und Unglaube sichtbar. Dass er nicht hektisch reagiert, obwohl ja die Lage aussichtslos war. Er muss doch jetzt noch seine Offiziere einweisen. Er muss doch jetzt noch Dinge ordnen. Und wir sagen dann genau immer, jetzt habe ich keine Zeit zum Beten. Genau in diesen Augenblicken, wenn man nichts mehr tun kann, ist die Zeit, wo Gott gefunden sein will. Nicht, dass Sie meinen, dass Josaphat keine Angst hat. Das erzählt die Bibel immer wieder. Sondern auch hier Vers 3, Josaphat fürchtete sich. Erzählen Sie doch nicht die Märchen, als ob Gläubige sich nicht fürchten. Jesus in Gethsemane, er fürchtete sich. Warum quillt der Schweiß von seiner Stirne? Das ist doch nicht wahr, als ob wir an Gräbern stehen und sagen, oh, ist alles ganz schön. Wenn das einer tut, nehme ich es gar nicht ab. Man kann sich auch in Stimmungen hineinlügen. Sondern es gibt Verzagtsein und es gibt Not und es gibt Angst. Aber dass ich auch mit Ängsten zum Herrn kommen kann und dass er mir Gewissheit schenkt, das ist wohl wahr. Er stellte sein Angesicht, den Herrn zu suchen. So tolle Bibelsprache. Er stellte sein Angesicht, den Herrn zu suchen. So umständlich sagen wir, ja nimmer, wir sagen, er suchte den Herrn. Nein, das heißt, er hat eine ganz neue Richtung gesucht für seinen Blick. Er hat sich umgedreht, er hat das jetzt ganz neu bei sich gemacht. Es gibt sehr viel, was dunkle und böse Mächte in unserem Leben wirken können. Und das treibt uns schon um. Das treibt uns schon um. Ich kann nur sagen, dass Gott in dieser Not eine Antwort finden muss. Jetzt kommen wir zum Gebet. Wie betet Josaphat? Josaphat betet, indem er die ganze Bibel in sein Gebet einbaut. Nicht, dass er jetzt fromme Sprüche runterraspelt, sondern er sagt, du bist der Vätergott. Und schon das ist nicht ein leerer Begriff, sondern du warst doch da. Jetzt verstehen Sie, als der Abraham damals den Königen nachgerannt ist, die Sodom überfallen hatten. Du bist doch der Herr, den Isaac erlebt hat. Du bist doch der Herr, der im Leben Jakob so mächtig gewirkt hat. Jetzt wollen wir deine Macht auch erfahren in der Not. Sie werden merken, wenn Sie so beten und die Offenbarung Gottes auch gleichzeitig anrufen, wie das Ihnen einen ganz neuen Blick gibt. Für uns ist ja wichtig, dass Beten heißt, Gott in unser bedrängtes Herz eintreten lassen. Und ich lasse ihn nun ein und weiß, er ist so mächtig und hat ja seine Liebe und seine Größe schon an uns gezeigt. Vers 6, in deiner Hand ist Kraft und Macht und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Es ist ein Gebet des Glaubens, auch wenn die Knie schluttern, ein Gebet des Glaubens. Und es ist schön, wenn man betet und dabei die großen Verheißungen der Bibel einfach wiederholt. Herr, du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und darum bete ich jetzt zu dir. Wir dürfen gewiss beten. Es ist mir wirklich eine Frage, ob wir beten. Ist ja ein Rätsel, wir mussten heute unsere Männergebetsgemeinschaft wieder mit den Frauen zusammentun. Das ist schön, ich bin gern mit Frauen zusammen. Aber was mir einfach immer wieder schwer ist, warum sind wir eigentlich so wenig? Wir sind sonntags froh, wenn wir 3 oder 4 beim Gebet sind. Es ist deshalb so wichtig, dass wir wirklich beten. Wir sagen, wir beten, aber ich glaube es oft nicht. Vielleicht sind wir oft, dass wir ein bisschen über Gott meditieren, aber den richtigen Gebetskampf mit Gott führen, über der Not, die uns bewegt, das ist wichtig. Und gerade dann, wenn Sie sagen, ich fühle mich so verlassen, auch dann, wenn Sie sagen, ich bin so krank, warum sollen wir nicht gemeinsam den Herrn anrufen? Es ist immer eine Stärkung, miteinander zu beten. Gut. In deiner Hand ist Kraft und Macht. Dann erinnert er noch an die großen Wunder, an die Heilstaten. Er sagt, du hast doch damals den Vätern dieses Land gegeben. Jetzt ist es wichtig, ob ich nur selbstsüchtig für mich bete oder ob ich sage, Herr, es ist doch deine Sache und in deinem Namen sind wir ausgezogen. Das ist sicher das Schwerste, wenn man betet und weiß, das sind Dinge, die einfach dort, wo sie im Namen Gottes gewagt waren, passiert. Verstehen Sie, da sind Leute aufgebrochen im Gehorsam gegen Gott und auf einmal endet das mit einem schrecklichen Unglücksfall, dass man sagt, warum ist denn das möglich? Ich darf doch beten, Herr, es ist doch deine Sache. Deshalb gib du deine Bewahrung besonders hier, wo es für dich geschehen ist. Und Vers 12, auch wir können nichts. Das Bekenntnis totaler Ohnmacht. Das ist so toll. Ich kann gar nichts. In uns ist keine Kraft. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir schauen nach dir. Wie die Knechte und die Mägde auf die Hände ihrer Herren sehen, heißt im Psalm, so schauen wir nach dir. Wenn Sie das jetzt wissen, dass Gläubige überhaupt nie wissen, wie Gott eine Sache hinausführt. Solange Sie noch wissen, wie Gott eine Sache hinausführt, dürfen Sie ruhig auch selber die Hände dazu nehmen. Aber wir dürfen noch beten, selbst dann, wenn wir keinen Ausweg mehr wissen. Und Gott wird uns dann beschämen. Das gibt so herrliche Lieder. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Um dein Krämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Das ist so herrlich in diesem Lied. Soll das gleich bisweilen scheinen. Und das andere war, die sind da miteinander im württembergischen Teil, Gottvertrauen, Kreuz und Trost. Gerade die Lieder sind eine wunderbare Hilfe. Auch die Paul-Gerhardt-Lieder. Gib dich zufrieden und sei stille in dem Gotte deines Lebens. Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele. Das sind Lieder Schwermütigen. Das sind der Schwermutshöhle. Also, das ist eine Hilfe, das jetzt wirklich hier noch einmal zu sehen, wie der Josef hat betet. Und da dürfen Sie sich daneben stellen und sagen, ich möchte es bei Josef hat lernen, ich möchte es in meiner Lage nachbeten. Es ist ja mir immer wieder wichtig, dass wir in den Gottesdiensten nicht die Gebete ablesen, obwohl die natürlich viel schöner sind, sondern bei manchen Leuten hat es ein Missverständnis gegeben, als ob man bei Gott nur nach Vorlage beten darf. Aber wenn Sie mit eigenen Worten mit Gott reden im Gebet, Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Wenn Sie das können, dürfen Sie auch Gebete, schriftliche Gebete beten. Und Sie werden merken, dass das auch eine große Hilfe ist. Dass Sie sehen, das ist von mir nicht grundsätzlich etwas, das ich dagegen habe. Ich tue das unheimlich gern. Ich habe auch Bücher mit Gebeten, die ich für mich selber benutze. Und es gibt viele Stunden, wo ich mich gern auch in die Gebete der großen Zeugen des Glaubens hineinbete. Und mit ihren Worten beten, das ist ja auch Gebetsgemeinschaft. Und sie dürfen mit den Worten Josaphats beten und das zu ihrem Gebet machen, so wie wir die Gebete Davids doch gern nehmen. Wie gerne beten wir den 23. Psalm. Und deshalb ist was Wunderbares, die schönen geprägten Formulierungen auch zu benutzen. Nur, dass es auch einmal klar ist. Und ehe er geendet hat, antwortet Gott schon. Also gerade, es geht direkt ineinander über, der Geist des Herrn kam über Jehasiel. Gott antwortet. Und durch einen Menschen hindurch gibt Gott Klärung. So spricht der Herr, ein Prophet redet hier. Warum brauchen wir heute keine Propheten mehr? Weil das Wort des Evangeliums vollgültige Erfüllung bringt. Was wir heute brauchen, ist die Weissagung, die uns das Wort erklärt und sagt, so ist für dich, so wie ich versuche, für Sie heute konkret zuzusprechen. Und das kann ja oft auch so sein, dass wir das erleben, dass uns plötzlich dann in so einer Not eine Bestätigung Gottes zuteil wird. Und das passiert ja dann, dass wir sagen, ich schlage das Losungsbüchlein auf und das ist mir eine Antwort Gottes. Das dürfen wir auch so nehmen. Wir möchten das mit aller Vorsicht gebrauchen, weil das ja auch von uns nach unserem Gutdünken missbraucht werden kann. Aber wir können Gott bitten, dass er uns eine klare Antwort gibt, auch und vor allem durch die Gläubigen, durch die Schwestern und Brüder, die wir bitten, um uns zur Klärung zu helfen, uns auch eine Antwort zu geben. Dieses Wort von Jehasiel, dem Propheten, der war das offenbar vorher nicht, er wird von Gott für diesen Augenblick bevollmächtigt. Das Wort hat darin seine Spitze, dass er sagt, ihr kämpft nicht, sondern Gott. Und das ist das Typische, so hat nämlich Gott immer gewirkt. Daran erkennen Sie das, ob das Gottes Stimme ist, ob das übereinstimmt mit dem übrigen Handeln Gottes. Wir hatten ja vor 25 Jahren eine ganze Welle in unserem Württemberger Land von merkwürdigen Prophetien, die damals die Leute sehr verunsichert haben. In Gommaringen, da war ein Prophet plötzlich aus Lonsee so gehört worden, auf der Ulmer Alb, die sind von Gowaringen da hochgepilgert und haben alle Atombunker gebaut, ihr ganzes Geld und Vermögen in Atombunker hineingesetzt. War wahnsinnig. Oder ein anderer, der hat dann ein riesen Weinfass, das in seinem Pfarrkeller drin war, zerschlagen. Das hat dort der Genossenschaft gehört, das war dort im Gäu. Und da sind also, weiß nicht, wie viele Tausende von Liter Wein verschüttet worden. Und er hat gesagt, das hat mir Gott gesagt. Und da haben andere versucht, mit ihm zu klären und sagt, kann man das biblisch sagen, dass Gott solche Befehle gibt, zertrümmere? Kann er vielleicht höchstens kommen auf der Gideon, aber da war es ein Götzenbild, das zertrümmert wurde. Ich glaube immer wieder, dass man doch die prophetischen Stimmen, aber wenn heute so Leute auftauchen, prüfen muss, ob es übereinstimmt mit dem übrigen Handeln Gottes, wie es uns in der Schrift bezeugt ist. Das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen, denn Gott ändert sich nicht. Und hier ist interessant, wenn der Jehasiel sagt, tretet nur hin, Gott tut es Wunder, dann können Sie beobachten, dass das durch die ganze Bibel hindurch immer und immer wieder so das Heilshandeln Gottes war, dass die Gläubigen nur die Statisten waren und Gott selbst die Schlacht schlägt. Und darum ist so wichtig, dass wir nicht Menschenmeinungen im Prophetengewand aufsitzen. Wir hatten es ja bei dem Micha erlebt, dass 400 falsche Propheten aufgetreten sind. Das ist hier die große Zusage. Der Herr ist mit euch, Vers 17, fürchtet euch nicht und verzaget nicht, der Herr ist mit euch. Der Höhenweg von Zitz, jetzt hole ich doch noch mal meine alten geografischen Karten heraus. Ich weiß es im Moment nicht, wo die Wüste Jeruel ist. Ich vermute, es könnte etwa zum Beispiel sein, wo das Kloster Marseba heute ist. Das ist in so einem Canyon, der hinuntergeht von Bethlehem nach dem Theodosius-Kloster. Ich war selber noch nie dort. Da gibt es solche Wüstenwege oder die Essenersteige bei Engadi. Ich weiß nicht, wo diese Feinde hochgezogen sind. Das ist also wieder Grand Canyon, ein Gebiet, ganz zerklüftet. Und deshalb verstehen wir, was dort abläuft, dass es dann zu dieser Schlacht kam, wo sie sich gegenseitig massakrieren. Aber sie sind nur Zuschauer. Sie müssen nur hinstehen. Tretet nur hin und schaut. Tretet nur hin und steht und schaut. Gott schlägt für euch die Schlacht. Es ist nie unser Heldentum, sondern das, was wir immer verfolgen, dass Gott seine Wunder tut und wir wirklich nur die Statisten sind. Und im Rückblick können sie nur sagen, wir begreifen das gar nicht, wie Gott an uns gehandelt hat. Er hat alles gelöst, ohne mein Zutun. Es war wirklich zum Staunen. Viertens, gestärkt in die Auseinandersetzung. Vers 18, da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde und betete den Herrn an. Ich hätte gesagt, wollen wir mal sehen, ob es stimmt. Ich hätte gezweifelt, Josaphat nicht. Dass er so in einer großen Gewissheit sofort zum Anbeten übergeht, das überrascht mich. Und er nimmt das für bare Münze, ist ein Glaubensmensch. Und er macht etwas, was ich auch nicht verstehe, ohne Rückversicherung, er bildet eine Prozession und lässt den Chor, zuerst kommt der Gemeindechor und dann der Jugendchor und dann kommt der Kinderchor und alle mit Festgewändern antreten. Ich würde sagen, lass mal ruhig die Soldaten noch vorne eine Sicherheitstruppe bilden. Überhaupt ohne Vorsicht schickt er die voraus und das den Feinden entgegen. Das ist Glauben auf die Zusage Gottes hin. Man kann sagen, Glauben ist überhaupt nicht verständlich. Wie kann ich glauben? Ich kann gar nicht glauben. Ich kann nur glauben, weil Gott es mir zusagt. Weil Gottes Wort an mich ergangen ist und ich ihm glaube. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und sie singen ihre Loblieder in heiligem Schmuck und zogen vor den Soldaten her und sagen, dank dem Herrn, seine Barmherzigkeit währt ewig. Und das heißt, als sie anfingen, das ist jetzt Gottes Eingreifen, fünftens, als sie anfingen, da passiert das Wunder. Bevor sie noch alles sehen können, hat Gott schon gehandelt. Aber in dem Moment, als sie mit dem Danken beginnen. Glaubende sind ihrer Zeit schon voraus und nehmen das schon vorweg, was an Dank nötig ist. Ganz interessant, wie das im Neuen Testament ähnlich geschildert wird. Da waren die 10 Aussätzigen, die zu Jesus riefen, erbarme dich, und dann sagt Jesus, geht und zeigt euch dem Priester. Und das heißt, als sie hingingen, wurden sie rein. Nicht als sie warteten voll Zweifel, sondern als sie gingen im Gehorsam, dann hat Gott das Wunder geschenkt.